Seminareinheit, wer sagt mir, was ich wollen soll? Und mit den Modalverben im Deutschen ist es natürlich so ein Problem. Es gibt Wörter in der deutschen Sprache, die kann man nicht in den Imperativ übertragen, in die Befehlsform. Ja, zum Beispiel Liebe. Wenn ich sage, liebe den, befehlen kann ich das ich. Liebe ist natürlich kein Modalverb, wie ihr sicher alle wisst. Ich kann auch nicht sagen, wolle, solle, müsse. Alles, was ich so in dieser Befehlsform rüberbringe, funktioniert mit den Modalverben nicht. Also befehlen kann ich in der Hinsicht nichts. Die Frage lautet, wer sagt mir, was ich wollen soll? Wer hilft mir, Willensentscheidungen zu treffen und wie kann ich sie vernünftig treffen? Damit wollen wir uns heute Nachmittag beschäftigen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, singen wir noch ein Lied. Dir gebührt die Ehre. Lieber himmlischer Vater, wir kommen heute Nachmittag neu zu dir. Du siehst die vielen Dinge, die wir gestern und heute hier auch schon gehört und erlebt haben. Viele Wunder haben wir erlebt, dass es trocken geblieben ist bis jetzt, dass wir diese Tage miteinander leben und feiern dürfen, uns freuen dürfen, dass Pfingsten ist, dass nicht nur der Herr Jesus aufgefahren ist in den Himmel als Herrscher und Regent und dort für uns eintritt im Gebet und die Geschicke dieser Welt regiert, sondern dass du uns den Geist gesandt hast als Tröster, den, der unser Leben regiert, unsere Gedanken. Und wenn wir uns dir anvertrauen, dass wir erleben dürfen, dass wir tatsächlich von diesem Geist erfüllt sind und dann auch von dir gebraucht werden. Danke, Herr, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen. Wir haben gehört von verfolgten Geschwistern, die für ihren Glauben Schweres leiden. Wir beten für sie und möchten gleichzeitig für uns beten, dass du uns bewusst machst, ganz neu, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir uns in Frieden und Freiheit in deinem Namen versammeln dürfen und dich verkündigen dürfen und das auch unserem eigenen Volk mitteilen dürfen, dass Rettung allein in Jesus zu finden ist. Erhalte uns bitte diese Freiheit und auch die Freimütigkeit dazu. Danke für diesen Nachmittag. Wir bitten um dein Reden durch das, was gesagt, verkündigt wird. Wir bitten, dass die Herzen vorbereitet sind, die Gedanken frei, dass wir Lasten beiseite legen können und du heute ganz neu, ganz frisch zu uns reden kannst. Darauf wollen wir vertrauen. Danke, dass du hier gegenwärtig bist. Wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Heute Nachmittag begrüßen wir gemeinsam einen Referenten, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal hier bei uns war, Dr. Haniel Strebel aus der Schweiz. Das hört man sowieso gleich, aber ich kann es deshalb am Anfang noch mal mit dazu sagen. Wenn man versucht, ihn zu charakterisieren, Vater von 5 Kindern, von 5 Söhnen sogar. Das ist schon mal eines, was hervorsticht. Söhne, die sie als Familie auch selbst unterrichtet haben mit Homeschooling, wie man sagt, dass man eben in der Schweiz die Freiheit hat, auch Kinder zu Hause schulisch zu erziehen. Verheiratet mit Ann-Kathrin seit 14 Jahren und in der Schweiz erfolgreicher Coach für Führungskräfte. Das, was er uns heute Nachmittag bringt, hat eben etwas mit dem Wollen zu tun und mit dem Sollen des Wollens. Und wir begrüßen gemeinsam den Dr. Haniel Strebel heute Nachmittag hier bei uns als Referenten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Anreise war gut. Wo hast du die Wärme gelassen?
Die Wärme? Also bei uns ist was Wärme.
Okay.
Aber ich strahle jetzt etwas ab.
Alles klar. Wir danken dir. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal hier, wie gesagt, von der Bühne runter etwas von dir gehört. Wer sich damit beschäftigt hat, auch in der Zwischenzeit, du schreibst einen Blog im Internet über Themen, die mit der Theologie, mit Philosophie, mit Literatur zu tun haben, die sich darauf bezieht. Und das sind durchaus anspruchsvolle Themen. Also gerade philosophische oder auch mittelalterliche Autoren, die damit drunter fallen, auch modernere Autoren, die einen gewissen Anspruch haben. Kannst du eine Tendenz feststellen, wenn du so die Nutzerzahlen, die Besucherzahlen deiner Seite, aber auch zum Beispiel die Abonnements für das, was man bei dir abonnieren kann, vergleichst in einer Welt, die doch sehr so visuell veranlagt ist, also wo man ständig hinklickt, man kriegt ein Video präsentiert, bei dir muss man viel lesen. Wie verhält sich so mit den Nutzerzahlen bei dir?
Sehr gute Frage. Wir leben heute in einer Zeit, wo alles miteinander verglichen ist und man immer auf Zahlen guckt. Eigentlich habe ich 2010 begonnen, für einen Geschäftsfreund zu schreiben, der sagte, ich komme nicht zu dir immer in die Kirche, aber wenn du was, ist ein Lonely Cowboy, immer umherreisen, und hat gesagt, wenn du etwas schreiben würdest, dann würde ich es lesen. Und so habe ich begonnen zu schreiben im Internet, hatte sehr viel Freude daran, und so etwa nach einem Jahr sagte meine Frau, ey, du hast Familie, du hast Frau, du hast Kinder, du hast einen Beruf, du arbeitest in der Gemeinde, du liest viel, und jetzt schreibst du auch noch in diesem Netz, das geht irgendwo hin. Und dann war ich sehr irritiert und entmutigt und habe gedacht, ja, vielleicht höre ich auf damit, stimmt, für was mache ich das? Und in 2 Wochen nachher bekam ich 2 Rückmeldungen. Die erste Rückmeldung war von einer Mutter von 6 Kindern aus Österreich und sie schrieb mir, du weißt, also ich wisse gar nicht, was dieses Schreiben in den letzten Jahren in ihrem Leben und im Leben der Familie verändert hätte. Und dann gleich noch eine 2. Rückmeldung von einer Missionarsfrau mit 4 Kindern aus einem anderen Land, ganz ähnlich, und dann war ich sehr ermutigt, weiterzuschreiben. Also das, so hat es eigentlich begonnen. Natürlich habe ich Zahlen, die habe ich auch im Hinterkopf. Ich bin ja BWLer aus meinem ersten Leben. Ich merke jedoch, je länger ich schreibe, ich möchte gerne das schreiben, was mir Gott aufs Herz legt und was auch interessiert, mich interessiert, und den Rest überlasse ich Gott.
Okay. Du hast 5 Jungs, ich selbst habe 7 Kinder. Wenn ich jetzt so deinen Blog, also das soll jetzt keine Zahlenkonkurrenz erzeugen, ja. Was ich damit sagen wollte ist, wenn man die Kinder so erzieht und dann sich zum Beispiel mit dem Thema Familienandacht beschäftigt, dann kann das ein sehr leidiges Thema sein. Also man ist doch sehr geneigt, den Zachäus auf dem Baum und den Petrus auf dem See und so weiter. Da gibt es so ein paar plastische Geschichten, das funktioniert immer. Ich gucke deinen Blog durch, da steht systematische Theologie für die Familienandacht. Und das erzeugt bei mir zunächst mal so ein Gefühl von, das beißt sich irgendwie. Ich stelle mir vor, wie ich mit in der Runde meiner Kinder da sitze und versuche, systematische Theologie in der Familienandacht rüberzubringen. Wie funktioniert das, ohne dass es sich beißt?
Ich habe auch da eine Entwicklung durchgemacht, also vorab zur Familienandacht. Ihr werdet immer um die Familienandacht kämpfen müssen. Jeden Tag, da gibt es jemanden, dem das gar nicht gefällt, die Familienandacht zu machen. Und ich habe begonnen ganz normal mit der Kinderbibel, mit verschiedenen Kinderbibeln, bin dann mit der Zeit dazu übergegangen, mal durch den ganzen Eingangsbereich A4-Blätter zusammenzukleben und die ganze Heilsgeschichte aufzuzeichnen, weil ich merke, die sind immer so in einzelnen Geschichten, aber das Ganze fehlt ihnen. Da bin ich weitergegangen und habe gesagt, irgendwo muss man auch die wichtigen Fragen zusammenfassen, und habe dann die Katechese entdeckt, das heißt mit Fragen und Antworten, sehr hilfreich mit Kindern, durch so die wichtigen Themen hindurchzugehen. Habe dann begonnen, einzelne Bibelbücher mit ihnen zu lesen, irgendwo gemerkt, es braucht noch was mehr, nämlich die systematische Auseinandersetzung, nicht nur mit unserem Glauben, sondern immer im Vergleich zur säkularen Leitreligion, wie ich das nenne. Die Leute rundherum glauben nämlich auch, und ganz aktuell mit dem Islam. Und so ist die Idee entstanden, in etwa 100 Kapiteln oder 100 Einheiten, 10 habe ich schon geschrieben davon, mit den Kindern da durchzugehen. Und ich kann euch einfach nur aus eigener Erfahrung, nicht nur mit den eigenen Kindern, auch aus Kinderarbeit sagen, bitte unterschätzt die Kinder nicht. Sehr oft war ich erstaunt, nach besonders schwierigen Einheiten dünkte es mich, die Kinder zu hören, dass mein 7-Jähriger mir zum Beispiel sagte, Papi, das habe ich jetzt sehr gut verstanden. Und mir in eigenen Worten das wiedergeben konnte, unterschätzen wir die Kinder nicht. Hören wir ihnen gut zu, und bei mir geht es eh immer dann rund. Das heißt, wenn sie unruhig werden und abschweifen und so, und dann weiß ich, jetzt hat sich's gut für heute.
Ja. Okay. 100 Kapitel, das klingt, als ob die Enkel auch noch was davon haben, das ist gut. Aber ich nehme hier auch was wahr, gerade Thema Familienandacht, aber auch die persönliche Beschäftigung mit Gottes Wort. Ich bin relativ spät erst zum Glauben gekommen, merke aber jetzt, so mit um die Anfang 40, dass es zum Teil im Alltagsleben sehr schwer ist, wenn man in den jungen Jahren keine prägende Erfahrung gemacht hat, wie baue ich die Bibel, wie baue ich Gottes Wort, wie baue ich Gebet in mein persönliches Leben zuerst mal ein, dann auch in Ehe und Familie. Da fehlt mir so ein ganzes Bruchstück, weil ich erst in meinen 20ern zum Glauben gekommen bin. Hast du da noch ein Wort der Ermutigung für uns? Wer heute Morgen schon im großen Gottesdienstzelt war, da wurde ja die Frage gestellt, wer möchte denn mal heiraten? Und das waren nicht gerade wenige, die dann aufgestanden sind. Also hier scheinen potenzielle Familiengründer anwesend zu sein. Hättest du noch ein Wort für uns so mit Blick auf die Zukunft und wie wir heute unser Leben gestalten sollten?
Sehr gerne sogar. Ich finde es unglaublich wichtig zu bemerken, das hat mir einer, der mich gefördert hat, immer wieder gesagt, begin with the end in mind. Fange mit dem aus, was am Schluss ist. Wo willst du am Schluss stehen? Und vor 3 Jahren hatte ich war ich dem Tode nahe. Und was mir da bewusst geworden ist, war eines. Vielleicht tue ich das, was ich heute tue, nicht für mich selbst, nicht für meine eigene Bühne, sondern vielleicht für die nächste und vielleicht für die übernächste Generation. Ich bin tief davon überzeugt, das, was ich heute tue, was ich mir heute an Gewohnheiten aneigne, was ich heute trainiere, das zählt für morgen, für übermorgen. Wenn du noch nicht in einer Beziehung bist oder wenn du planst zu heiraten oder wenn du, weiß auch nicht, was alles planst, sei dir bewusst, was ich heute und was du heute tust, hat Auswirkungen darauf, was ich morgen und übermorgen und in 10, 20, 30 Jahren und sogar noch weiter, was für die nächsten Generationen sein wird. Denken wir nicht zu klein.
Das tönt spannend, wie der Schweizer sagen würde. Wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast, Dr. Haniel Strebel.
Wer sagt mir, was ich wollen soll? Okay, schau mal. Wer sagt mir, was ich wollen soll? Einen besseren Titel hätten Sie mir nicht geben können dieses Jahr. Und zwar beginne ich mit einem Comic, einem Webcomic von meinem frommen Lieblingscomic-Darsteller adam4d.com. Und zwar ist er ein Meister darin, so kurz schwierige theologische Fragen in ganz kurzen Dialogen abzubilden. Hören wir einem Zwiegespräch zu, das zwischen zwei Freunden am Tisch geführt wird. Der eine sitzt und der andere steht. Der Sitzende fängt so an. Ich wünschte, Gott würde zu mir sprechen. Aber egal wie oft ich frage, ich bekomme keine Antwort. Es ist einfach entmutigend. Darauf der andere, wenn du willst, dass Gott zu dir spricht, lies die Bibel. Gott hat bereits gesprochen zu jedem von uns. Die Bibel ist das Wort Gottes, lebendig und aktiv. Es ist Gott selbst, der zu uns spricht. Ja, weiß ich schon. Das weiß ich schon. Aber ich will, dass Gott hier und jetzt zu mir spricht. Nur zu mir. Ich möchte Gottes Stimme hören. Ich will, dass er mir ein unmissverständliches Wort oder ein Zeichen gibt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Aber das Problem mit dem, was du sagst, ist, es ist wie wenn du vor einem großen, köstlichen Mahl sitzt, mit dem dich deine Frau überrascht hat. Sie hat es freiwillig nur für dich gekocht. Selbst wenn du sie vorher schrecklich behandelt hast und jetzt an diesem Tisch sitzt, du sitzt vor diesem riesigen Mahl. Aber anstatt zu essen, sagst du zu deiner Frau immer wieder, Mann, ich verhungere. Ich wünschte, meine Frau würde mir etwas zu essen kochen. Iss, Mann. Das ist der Dialog. Zurück vom Esstisch zu uns. Wir wachsen in einer Welt der Unterhaltung heran. Das kleine Kind schon trifft täglich Dutzende, Jahrhunderte von kleinen Entscheidungen. Welcher Kontakt ihm oder ihr besser gefällt? Welches Essen gut mundet und welches weniger? Welche Kleider sich besser anfühlt und besser später besser aussieht? Welche Sendung es am liebsten guckt und immer wichtiger, welches Spiel es auf dem Tablet spielen soll. Auf diese Weise werden wir durch diese Tausenden von kleinen Entscheidungen in unseren Ländern zu Konsumenten heranerzogen. Jeder kann für sich bestimmen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Der Like-Button ist nicht umsonst Markenzeichen der sozialen Netze. Dann kann es doch kein Wunder sein, dass wir diese Erwartungshaltungen auch und gerade auf unser Leben mit Gott übertragen. In der Formulierung «Mein Leben mit Gott» versteckt sich ein Selbstverständnis. Ich bewege mich in meiner kleinen Welt, Ich bin Hauptdarsteller auf der Bühne meines Lebens und Gott ist ein zugegeben mächtiger Player auf dieser Bühne, der dazu führt, zu sorgen hat, dass er ab und zu auftritt und mir eine Privatvorstellung gibt. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wer sagt mir, was ich wollen soll? Um diese Frage zu beantworten, spreche ich zuerst über zwei Hindernisse, die unser Wollen betreffen, dann zwei Voraussetzungen, um diese Hindernisse zu beseitigen, und dann über drei Beispiele, wie wir wollen sollen. Ich empfehle euch sehr, mitzuschreiben. Nicht, weil meine Sätze besonders gut und notierenswürdig wären, sondern weil drei Dinge passiert, wenn ihr mitschreibt. Erstens, es geht durch euren Filter. Ihr habt schon eine Verarbeitungsschlaufe gemacht. Zweitens, was ihr dokumentiert, das ist das, was euch ganz persönlich anspricht, dass ihr nachher nochmals in Ruhe mit anderen, mit Gott besprechen könnt. Und drittens, wenn ihr aufgeschrieben habt, dann habt ihr euren Kopf frei für den nächsten Satz, den ich bringe. Ich hoffe, dass ich als Schweizer nicht zu schnell spreche. Zuerst zu zwei Hindernissen unseres Wollens. Das erste Hindernis lautet, das Zepter trägt ein anderer. Gott hat uns in der Bibel mitgeteilt, was? Alles Wesentliche, das ich wollen soll. Er hat mir alles mitgeteilt, was ich für ein Leben benötige, das ihm gefällt. So schreibt es Petrus in 2. Petrus 1, Vers 3. Jetzt hat es aber was auf sich, was das gottgefällig Leben anbetrifft. Jeder Mensch, ausnahmslos jeder, steht diesbezüglich in einer unmöglichen Lage. Paulus schreibt in Römer 11, Vers 36, dass alles von ihm erschaffen worden ist. Das heißt, du und ich existieren nur, weil er es wollte. Zweitens steht dort, dass alles durch ihn ist. Das heißt, es besteht in jedem Moment, ich bestehe in jedem Moment durch ihn. Etwas dramatisch ausgedrückt, jeder Atemzug könnte mein letzter gewesen sein. Und drittens steht dort, alles ist für ihn geschaffen. Die logische Folge daraus ist, dass alles Geschaffene, alles, ausnahmslos alles, für ihn da ist und auf ihn ausgerichtet ist. Das heißt, er hat von Anfang an das vollständige Verfügungsrecht über uns. Wir befinden uns auf seiner großen Bühne. Unser Leben ist so oder so auf ihn bezogen. Und das bedeutet auch, es gibt keinen beziehungslosen Zustand zu Gott. Das gibt es gar nicht. Es gibt bloß zwei Arten von Beziehungen, nämlich entweder Rebellion, Widerstand oder Unterordnung. Das Zepter trägt ein anderer. Gott hat uns gemacht. Wir sind für ihn da. Darum hat das Lied so gut gepasst. Dir gebührt die Ehre. Genau das heißt es nämlich. Wir sind für ihn da. Er hält das Zepter in der Hand. Er lässt sich auf keinen Fall manipulieren. Das zweite Hindernis hat direkt damit zu tun, dass wir nicht Könige sind, ist, sondern er. Und damit, dass wir damit ein Problem haben. Was willst du? Was will ich? Will ich überhaupt? Grundsätzlich ist alles, was in Bezug auf Gott gesagt ist, immer so, dass ich grundsätzlich gar nicht will. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt sagt, genau das ist so, ich will eigentlich gar nicht. Dann sage ich, genau das ist der Zustand, in dem sich jeder Mensch grundsätzlich vorfindet. Vielleicht wäre die erste Bitte, Jesus, schenke mir überhaupt zuerst mal das Wollen. Wir wollen von uns aus gar nicht so leben, wie er will. Das ist unser Grundproblem. Die Position, in der wir uns von Geburt aus vorfinden, ist die des Widerstands. Wir wollen uns ihm gar nicht unterordnen. Und die Bibel nennt dies Sünde. Sünde ist nicht in erster Linie eine Handlung, sondern ist ein Zustand, in dem wir uns von Anfang an, ich betone es nochmals, vorfinden. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 7, der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gott nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Römer 8, Vers 7. Darum hat schon David im Alten Testament ausgerufen und die Frage gestellt im Psalm 130, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Rhetorische Frage. Niemand, sagt er im Psalm 143, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Aus dieser Lage können wir uns nicht aus eigenen Kräften befreien. Vielleicht wendest du jetzt ein und sagst, aber ich kann sehr wohl gute Dinge tun. Ich kann anständig leben und ich kann mich für das Wohl der anderen einsetzen und vielleicht folgt noch eine ganze Liste da darauf hin. Ich spreche dir keinen Augenblick ab, dass du noble Vorhaben planen und auch umsetzen kannst. Der springende Punkt jedoch ist, so wie eine Quelle, die an ihrem Ursprung vergiftet ist, dieses Gift in den Fluss trägt, oder so wie ein Ast von dem lebt, was sie aus den Wurzeln aufgesogen wird, so finden wir uns von Geburt an, ich betone es nochmals, in der Sünde wieder. Es geht nicht in erster Linie um die äußerliche Qualität von dem, was du erreichst, sondern vielmehr um das, warum ich etwas tue, um meine Motive. Von Natur aus sind wir auf uns selbst und nicht auf den, der uns gemacht hat, ausgerichtet. Und es geht uns in der Regel um unseren oder um einen Maßstab der anderen Menschen, an dem wir uns messen. Wir haben also zwei Hindernisse, die uns am Wollen hindern. Erstens ist, ein anderer ist König. Und das zweite ist, wir wollen uns diesem König nicht unterordnen. Das ist die biblische Botschaft. Wir können von uns aus, bezogen auf das Heil und auf das Gottgefällige, gar nicht wollen. Und darum brauchen wir, es gibt es zwei Voraussetzungen, um überhaupt zu wollen. Zur ersten Voraussetzung. Erstens braucht es unser Eingeständnis, dass wir eben gar nicht wollen und deswegen in Elend sind. Manchmal haben wir Mühe mit diesem Wort, wir sind in Elend. Es geht uns doch so gut, wir haben doch alles, oder? Die Bibel sagt, das ist nicht unser Elend. Das Elendeste, sagt der Kirchenvater Augustinus, ist ein Elender, der sein Elend nicht sieht. We want to do it our way. Wir wollen es auf unsere Weise tun. Und Paulus sagt es ganz drastisch. Er sagt, wir sind tot in unseren Sünden. Epheser 2. Im kleinen Kinderkatechismus, also so ein Büchlein, wo mit Fragen, Antworten durch die wichtigsten Themen der Bibel gegangen wird, da stehen mehrere Fragen und Antworten dazu. Wie kann ich Sünde erkennen? Und wie kann ich aus diesem Zustand herauskommen? Eines wird dort ganz klar und eines wird auch durch die Bibel immer wieder bestätigt. Wir brauchen jemanden, der uns von außen her rettet, der uns zum Leben erweckt und uns Licht über unseren wahren Zustand schenkt. Ich höre viele junge Leute sagen, ich bin doch ganz anständig, bei mir läuft alles gut. Was sprichst du da von Elend? Sage ich, ich kann nicht von Elend sprechen, solange du nicht siehst. Da braucht es einen anderen, der dir das Licht schenkt dazu. Und die Bibel sagt in Johannes 16, dass der Heilige Geist von Sünde überführt. Das ist sein Werk. Das Problem ist, wir verschrecken vor diesem Werk unglaublich zurück. Weshalb? Jesus sagt es in Johannes 3. Die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke sind böse. Wir wollen nicht, dass jemand anders Licht in unsere Gerümpelkammer, in unser Chaos wirft. Das haben wir nicht gerne, ich auch nicht. Und allein seine unverdiente Zuwendung bringt uns dazu, doch diesen Blick zu tun auf uns selbst und dann wirklich auch, und ich glaube, das ist ein wachsender Prozess, in Entsetzen und Reue zu geraten über das, wie wir sind und was wir tun. Der Katechismus drückt es noch drastischer aus, und ich liebe diese Sprache. Ich liebe diese Sprache, weil sie uns so freilegt aus einer anderen Zeit, Dinge, die wir vielleicht zu wenig klar sehen heute. Er spricht davon, dass wir unsere Sünde hassen und sie aufrichtig bereuen. Hassen, aufrichtig bereuen, ist das noch zeitgemäß? Eine junge Frau berichtet, bevor Gott mit 18 Jahren mein Leben in eine andere Richtung drängte, führte auch ich als Kind aus gläubigem Elternhaus ein schläfriges Christsein. Zwar ging ich gerne zu Veranstaltungen, jedoch hatte ich kein Verlangen danach, die Bibel zu lesen und kannte das Evangelium nur sehr oberflächlich. Es gab keinen Grund, wieso Gott mir gnädig war, aber er war es. Als ich nämlich gar keine besondere Lust hatte, soll ja mal vorkommen, eine Predigt zu hören, stieß mich jemand auf eine Predigt Shocking Youth Message, die schockierende Nachricht für Jugendliche von Paul Washer an. Bis zu jenem Tag hatte ich noch nie eine Predigt dieser Art gehört. Ich kannte nur den Wohlfühlglauben und war wahrhaft schockiert. Wahrhaft schockiert. Halleluja. Gott erweckte in mir einen wachsenden Hunger nach mehr Wahrheit und Erkenntnis von Jesus. Und ich freue mich heute darüber, dass Gott liebevoll souverän in das Leben vieler Menschen eingreift und sich selbst ohne Verdienst viele eifrige, auch gerade junge Nachfolger schafft, die seinen Liebesbrief nicht nur einmal lesen wollen, sondern am liebsten gar nicht mehr aus der Hand geben. Ich habe geweint, als ich dieses Zeugnis gelesen habe von dieser jungen Frau, die anfangs 20 ist. Genial. Das kann ich nicht tun. Das kann ich auch heute nicht tun. Das kann niemand tun. Das kann nur er wirken durch den Heiligen Geist. Voraussetzung Nummer 1, dass sich in unserem Wollen etwas ändert, ist, dass wir Einsicht erlangen über unser Elend. Was gibt es Elenderes als ein Elender, der sein Elend nicht sieht, sagt Augustinus. Und das führt zur zweiten Voraussetzung. Wir brauchen das neue Leben. Nur durch das neue Leben kann das Sollen auch zum Wollen werden. Ich finde es eine geniale Formulierung von dieser jungen Frau. Sie sagte, Gott hat mein Leben in eine andere Richtung gedrängt. Und ist sie deswegen verzweifelt heute, dass es irgendwie anders gelaufen ist, als sie sich gedacht hat? Nein, sie sagt, es ist das Beste, was mir passieren konnte, was Tobias gestern Abend auch gesagt hat. Es ist das Genialste, was mir passiert ist. Ein Mensch erwacht so aus dem geistlichen Tod und erlebt eine neue Geburt. Und Paulus braucht ein drastisches Bild, was dann geschieht. Er sagt, wir sterben mit Christus, wir werden begraben, muss sich mal vorstellen, sterben, begraben werden, und dann stehen wir wieder auf aus den Toten. Hast du schon mal gelesen, Epheser 2, Römer 6 und so weiter? Ganz verrückte, drastische Worte. Wir sind wie Tote, die ins Leben zurückkommen. Wir sollen in unserem Denken und in unserem Tun jetzt so leben, als seien wir schon gestorben im Himmel gewesen und als Auferstandene wieder zurückgekommen. Musst dir mal überlegen, das ist eine grundsätzliche Perspektivenänderung. Das krempelt alles um oder beginnt alles umzukrempeln. Diese Wende ist so zentral, dass sie die Bibel als neue Geburt oder als Geburt von oben bezeichnet. Wer mit der Sünde gebrochen hat, der will, ich zitiere Petrus, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen sich lassen, sondern vom Willen Gottes. 1. Petrus 4, Vers 2. Der will sich nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen lassen, sondern, und da haben wir es, vom Willen Gottes. Ich gebe es offen zu, ich bin geprägt von unserem nachchristlichen Freiheitsbegriff. Wir meinen, wenn wir nur auf uns achten müssten, dann fänden wir zur größtmöglichen Verwirklichung. Weit gefehlt. Die größte Befreiung unseres Lebens ist die neue Geburt und unser neues Leben in Christus. Der Trugschluss von unserem Freiheitsbegriff besteht darin, dass wir meinen, wir seien einfach frei ungebunden. Doch das ist ein großer Trugschluss. Wir sind immer gebunden. Entweder, sagt Paulus, an die Sklaverei der Sünde oder unter der Herrschaft der Gerechtigkeit von Christus, Römer 6. Und damit kommen wir zu einer ganz wichtigen Schlussfolgerung. Eigentlich die wichtigste und sehr oft etwas unter den Teppich gekehrt, aus meiner Sicht in der heutigen Verkündigung. Gottes Anordnungen, Gottes Gebote, Gottes Gesetz zu hassen und seine Ordnungen abzulehnen, das bedeutet, Gott selbst zu hassen, weil seine Ordnung seine eigene Natur widerspiegelt. Was meine ich damit? Wer meint, Christus befreie uns von seiner eigenen Ordnung, der irrt sich gründlich. Der Apostel der Liebe, Johannes, der ruft in seinem Evangelium, in seinen Briefen 12-mal, nicht weniger als 12-mal auf, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Er fügt noch hinzu, seine Gebote zu halten ist nicht schwer, 1. Johannes 5, Vers 3. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das nicht schwer sein soll? Das Geheimnis dafür lautet, der Heilige Geist erfüllt uns nicht, er überführt uns nicht nur von unserer Sünde, sondern er erfüllt uns Moment für Moment immer wieder mit dem Verlangen, nach seiner Ordnung zu streben. Im Bild habe ich das sehr oft vor Augen während eines Tages, wo ich lebe. Ich strecke von Moment zu Moment, von Stunde zu Stunde meine leeren Hände zu ihm aus und sage, gib mir immer wieder dieses Verlangen. Der Kirchenvater Augustinus hat diese Wahrheit genial in einen einzigen Satz verpackt, den er in seinem Lebenszeugnis, den Bekenntnissen mehrmals äußert. Er sagte dort, gib, was du befiehlst, und befiehl, was du willst. Gib, was du befiehlst, und befiehl, was du willst. Das heißt nichts anderes. Er selbst gibt uns das, wozu er uns auffordert. Er schreibt uns also kein Sollen vor, ohne das Wollen mitzugeben. Er schreibt uns kein Sollen vor, ohne das Wollen mitzugeben. Er schenkt uns zuerst den Willen und dann das Verlangen, diesen Willen zu tun. Ganz zentral. Alles, was ich jetzt sage, was jetzt kommt, ist basiert auf dieser grundsätzlichen Veränderung. Ohne sein gnädiges Eingreifen, kein Wollen bezogen auf ihn, geht nicht. Unüberwindbarer Berg. Das Einzige, was wir tun können, steht im Katechismus, ist, bittet darum. Macht das in diesem Wochenende, wenn ihr ehrlich eingesteht, ich will gar nicht. Bittet um diesen Willen, um Himmels Willen. Bittet andere, dass sie für euch bitten, dass ihr wollt. Weil ohne alles, ohne das geht's nicht. Sonst mache ich bloßes Moralin, was jetzt kommt, mit den drei Beispielen. Drei Beispiele, was Gott will. Gott will, schreibt der Apostel Paulus, es sind immer spannende Stellen, wenn Gott schreibt, was er will. Gott will, dass ihr heilig lebt. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Ich glaube, es ist noch eine Folie früher. Genau. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Und Petrus sagt an einer Stelle, der, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr durch und durch ein heiliges Leben führen. Nun hat es so eine Sache mit dem Begriff heilig. Was heißt denn das genau? Eigentlich heißt das, unser Leben in allen Bereichen an seine Ordnung anzugleichen. Heilig heißt, unser Leben in allen Bereichen an seine Ordnung anzugleichen. Und dafür müssen wir uns neu orientieren. Es geht gar nicht anders. Und das geht nicht von einem Moment auf den anderen. Es wird andauern, bis ich bei meinem Erlöser bin. Es geht auch nicht in erster Linie darum, und das möchte ich gerne an dieser Stelle ganz deutlich sagen, es geht nicht darum, einfach Dinge zu vermeiden, sondern es geht vielmehr darum, das Bessere kennenzulernen und wertzuschätzen. Das Bessere wertzuschätzen. John Piper, Pastor und Vollblutverkündiger des Evangeliums, den ich sehr schätze, er schreibt, Menschen, die immer nur etwas vermeiden möchten, stellen im Allgemeinen die falschen Fragen in Bezug auf das Verhalten. Dann heißt es immer, was ist daran falsch? Was ist falsch an diesem Film oder an dieser Musik oder diesem Spiel oder diesen Freunden oder dieser Entspannungsmethode oder dieser Investition oder diesem Restaurant oder diesem Geschäft? Was ist falsch daran, jedes Wochenende zu meiner Freizeithütte zu fahren oder überhaupt eine zu besitzen? Derartige Fragen, schreibt Piper, die werden kaum eine Lebensweise hervorbringen, die Christus verherrlicht und, ganz wichtig, Menschen in Gott glücklich macht. Sie führen nur zu einer Reihe von Verboten und tragen zu einer Ethik des Vermeidens bei. Weitaus besser sind folgende Fragen, schreibt er. Wie kann mir das helfen, Christus mehr zu schätzen? Wie kann ich dadurch zeigen, dass ich Christus liebe? Inwieweit ist es hilfreich, um Christus besser kennenzulernen und ihn in meinem Leben wieder zu spiegeln? Ich finde es unheimlich fromme Fragen. Ich habe bis vor kurzem eigentlich nichts mit solchen Fragen oder nicht viel anfangen können. Ich lese da so im Psalm 73 zum Beispiel, nur du allein und das genügt. Denke ich manchmal, nur du allein und das genügt. Ich habe aber noch ganz viele Dinge daneben. Wie soll das aufgehen? Piper stellt diese Fragen. Die Bibel sagt sogar, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Somit ist die Fragestellung in erster Linie positiv und nicht negativ. Wie kann ich Gottes Herrlichkeit durch diese Handlung darstellen? Wie kann ich Gott durch dieses Verhalten groß machen? Ich kann erst jetzt konkret werden. Ohne die neue Geburt durch den Heiligen Geist, ich sage es nochmals, ist alles, was folgt, eine hohle Rede. Wir können nur aus dem neuen Leben mit Christus die Kraft schöpfen, die uns hilft, unser Leben umzugestalten. Erst dann wird es unser Wunsch, Gottes Herrlichkeit zu widerspiegeln. Und da gilt genau dasselbe, was ich angefangen habe zu beten. Ich bete darum, dass ich das Bessere schätzen lerne. Das kann ich mir nicht erarbeiten. Da kann ich nicht einen 7-Punkte-Plan aufstellen, sondern ich bin darauf angewiesen, dass ich ihn bitte, bitte, werde du in meinem Leben und durch das, was ich tue, kostbarer. Das muss ich mir schenken lassen. Und ich buchstabiere jetzt an drei Lebensbereichen aus, was es bedeutet, um Christus und seiner Freude willen, dieses Leben umzugestalten. Und gebe dann eine Antwort auf die Frage, wie wir mutig entscheiden können. Erster Bereich, Moneten, Geld. Alle Bereiche, die ich jetzt beschreibe, die sind so, dass sie jeden Tag für jeden von uns in unser Innerstes hinein unsere Entscheidungen bestimmen. Geld ist das Erste. Ich bin überzeugt, wer heilig lebt, dessen Verhältnis zu Geld wird sich grundlegend ändern. Paulus schreibt auch wieder von dem, was Christus gerne möchte, und er sagt, wer darauf aus ist, reich zu werden, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen, unvernünftigen und schädlichen Begierden. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Ich habe alle Stellen euch aufgeschrieben, hier ist 1. Timotheus 6. Achten wir genau auf die Formulierung, die Paulus hier hat. Er sagt, wer darauf aus ist, reich zu werden. Er spricht also den Antrieb an. Vor einigen Monaten führte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann und er sagte mir, dass er gemerkt habe, dass er bisher ein falsches Ziel in seinem Leben angesteuert habe. Ich war ganz überrascht, ob diese Formulierung, fragte nach, was meinst du denn? Er sagte zu mir, ich habe bis jetzt immer die Vorstellung gehabt, mal ganz viel Geld zu verdienen und reich zu werden. Boah, platsch war der Satz draußen. Tönt doch banal, ne? Machen doch alle. Ganz viel Geld verdienen und reich werden. Und ich habe dann im Moment überlegt und gefragt, weshalb wolltest du denn das? So viel Geld verdienen und reich werden? Und nach einem kurzen Moment des Schweigens antwortete er und sagte, weil ich Beachtung finden wollte. Weil ich Beachtung finden wollte. So ehrlich, ich war so gerührt. Paulus ruft uns zu, und das ist wirklich gut im Kopf zu behalten, gerade wenn wir am Anfang eines Erwerbslebens stehen und auch wenn wir jetzt mittendrin stehen, wie ich, nach 20 Jahren. Er sagt, durch Geldliebe entsteht eine Vielzahl an schädlichen Folgewirkungen. Das sagt er in diesen Versen. Durch Geldliebe entsteht eine Vielzahl an schädlichen Folgewirkungen. Merkt ihr, warum das so entscheidend ist? Wenn ich alle möglichen kleinen Dinge regeln will, aber im Hintergrund Geldliebe habe, solange wird das auch meine Entscheidungen vorne beeinflussen. Darum ist es so wichtig, was er sagt. Durch Geldliebe entstehen schädliche Folgewirkungen. Sie können einen Sog entwickeln, sagt er, der uns von Christus fortreißt. Dinge, die wir tun, die denken, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich solche schlimmen Dinge tun könnte. Sagt Paulus deswegen, dass wir nicht reich sein dürfen? Nein, das sagt er nicht. Nur einige Verse später spricht er zu reichen Menschen und sagt, wer reich ist, setze nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums, sondern wem Gott Reichtum anvertraut, sagt er, der sei eifrig in guten Werken. Wenn ich ehrlich bin, so seufze ich manchmal über die belanglosen Freizeitbeschäftigungen, mit denen so viele Menschen ihre Zeit vergeuden. Ich sage nicht, dass die Beschäftigungen an sich schlecht sind. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir mal denken, wie viel Zeit für viele Dinge draufgehen, vor allem für die Motivation. John Piper, ich zitiere ihn nochmals, ich stimme ihm bei, sagt, denken Sie nur an die Bedeutung des Sports, der einen großen Teil der Tageszeit einnimmt. Aber Gott wird keinen Raum gegeben in dem. Denken Sie an die unzähligen Dinge, mit denen Sie Ihr Zuhause und Ihren Garten bequemer und imposanter machen können. Ihr wisst ja gar nicht, wie viele Leute in meinem Alter sich einparkiert haben mit Einfamilienhaus, zwei Wagen, Garten, so und so viel Uhr. Unglaublich. Wir haben als Familie entscheiden müssen, entweder machen wir auch so, das war der Entscheid, oder wir hören auf. Wir haben vor 12 Jahren unseren Wagen verkauft, wir haben kein Eigenheim, keinen Garten, keinen Fernseher, ganz viele Dinge nicht, weil wir Dinge vermeiden möchten, nein, weil wir überzeugt sind, um als Familie zu überleben in dieser Gesellschaft, müssen wir uns von Dingen befreien. Und ihr wisst ja gar nicht, wie befreiend das ist, ohne das zu leben. Halleluja. Und dann sagt er, denken Sie auch die Zeit, die Energie und die Gespräche, die Sie in Unterhaltung und Freizeit investieren. Und jetzt kommt noch der Computer hinzu und die Netze und die Spiele. Wir haben eine Umfrage bei uns gehabt, bei Schülern im Quartier, wie viele Stunden sie im Netz verbringen. Da waren bei 7- bis 11-Jährigen bis zu 7 Stunden pro Tag protokolliert worden, auch wenn es 5 waren. Wahnsinn, das prägt unser Hirn. Eine künstliche Welt, sagt John Piper, wird erschaffen. Und es entsteht eine vielschichtige, belanglose Traumwelt, die sich zu absoluter Bedeutungslosigkeit ausweitet. Ich kann euch prophezeien, wenn ihr so lebt, werdet ihr mit 40 eine Krise haben, die Midlife Crisis. Oder irgendwann vor oder danach. Es kann auch sonst kommen, klar. Aber ich kann sagen, wenn ihr es beschleunigen wollt, müsst ihr so weitermachen. Wie kann dann die Neuorientierung beginnen? Vielleicht mit dieser Bitte. Und bitte, versteht mich jetzt nicht moralistisch, es entsteht immer mit demselben, bitte, Vater, erneuere mein Verlangen. Du sagst mir, dass ich nicht nach Reichtum streben will, aber mein Herz ist genau dahinterher. Ich hänge am Geld. Bitte verändere mich. Zweiter Bereich, der bis in unsere innersten Gewohnheiten hineinreicht. 6, genau. Wer heilig lebt, bin ich überzeugt, dessen Verhältnis zur Sexualität wird sich grundlegend ändern. Gott will, dass ihr heilig lebt, sagt Paulus. Und nachher sagt er noch was anderes, das kommt direkt dahinter. 1. Thessalonicher 4. Dieser Satz steht in einem bestimmten Zusammenhang. Paulus spricht vorher von dem Wunsch, dass die Gemeinden, an die er schrieb, noch mehr im Verlangen zunehmen, Gott wohlgefällig zu leben. Da haben wir es wieder, Gott wohlgefällig leben. Und er erinnert sie deshalb an Gebote, die er ihnen gegeben hatte, Vers 2. Und ich hoffe, dass ihr jetzt den Ausdruck Gebote etwas besser einordnen könnt. Der von Gott erneuerte Mensch entwickelt ein Verlangen, diesen Geboten nachzueifern, weil er realisiert, dass sie das Beste sind, was es gibt. Und dann wird Paulus konkret und sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Peng. Punkt. Gott wendet den ausdrücklichen Willen Gottes auf einen ganz wichtigen Lebensbereich an, die Sexualität. Ganz wichtig, ich habe aber Geld vorangestellt, ne? Merkt ihr, ich komme erst im zweiten auf Sex. Geld ist noch, habe ich noch prominenter angesiedelt, die Bibel spricht auch mehr vom Geld als vom Sex. Unzucht meint, und hier kann ich nur auf, ich werde euch die Präsentation aufs Netz stellen mit einigen Hintergrundinformationen. Unzucht bezeichnet jede sexuelle Handlung vor und außerhalb der Ehe. Ich komme nicht auf einen anderen Schluss. Er fügt hinzu, Paulus, er sagt, jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott. Da haben wir es wieder. Euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen vor euch Achtung haben. Lasst euch nicht von den Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und später sagt er noch, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Hier kommen all diese Gedanken, die ich vorher entwickelt habe, wieder vor. Gott schenkt uns das Wollen, der Heilige Geist überführt uns der Sünde. Er schenkt uns das Verlangen nach seiner Ordnung. Die Gesellschaft ist sich heute darüber einig, Sexualität ist Privatsache. Die geht niemandem etwas an. Ich kann euch sagen, das ist ein riesiger Trugschluss. Wie ich heute lebe, und es ist egal, ob jetzt ihr sind oder ich als 41-Jähriger, wie ich heute lebe in diesem Bereich, wirkt sich auf spätere Beziehungen, auf die Ehe, auf die Kinder, auf den Gesundheitszustand der Kirchgemeinde und sogar auf unseren Staat aus. Das wird besonders deutlich, wenn wir den emotionalen und finanziellen Schaden bedenken, wenn eine Ehe, wir sprechen ja von Ehebruch, auseinanderbricht. Seien wir ehrlich, sexuelle Sünde geht natürlich in erster Linie uns selbst, unseren Geist und unseren Körper an, aber sie zieht weitere Kreise. Paulus ist sehr, sehr eindringlich, wie er kaum sonst ist. Er sagt, Gott ist Rächer in dieser Sache. Renn nicht in den Untergang. Ich erachte das Gebiet der Sexualität neben der des Geldes als eine der größten Hindernisse für ein gottgefälliges Leben. Unser Widerstreben zeigt sich genau in solchen Bereichen. Es wird dann offenkundig. Und klar, unsere Sexualmoral ist heute von Gottes Ordnung weit entfernt, und es war es übrigens auch damals, zu Pauluszeiten, Klammer geschlossen, oder auch zu Augustinuszeiten und so weiter, da könnt ihr mich nachher gerne fragen. Ich habe das auch etwas recherchiert. Ich glaube aber, dass sich durch das Internet eine ganz neue Wendung in diesem Bereich vollzogen hat in den letzten Jahren. Ich schaue regelmäßig Studien an, und die zeigen auch, dass ein großer Teil der jungen Männer und zunehmend auch der jungen Frauen und leider auch der Kinder schon in ganz frühen Jahren von der Internetpornografie betroffen sind. Es ist nicht mein Hauptthema heute, darum nur so viel. Vor dem Computer meinen wir, oder vor dem Handy oder wo auch sonst, meinen wir seien alleine. Das stimmt nicht. Wir leben erstens mal immer vor dem einen großen Zuschauer. Es gibt keinen beziehungslosen Zustand. Und der Schmutz beeinflusst unsere Freude an Gott, unsere Freude an seinen Geboten, aber auch unsere Freude an Erfüllung in der Ehe oder als Single. Maßgeblich. Wie ein Ölfilm breitet er sich über unser Inneres aus und hinterlässt Langzeitschäden. Und der größte Langzeitschaden betrifft nicht uns, sondern betrifft die nächste Generation. Solche Gewohnheiten, gerade wenn man sie nicht ausspricht, wenn man sie nicht bekennt, gingen an die nächste Generation weiter. Je weniger darüber sagst und je mehr ich denke, ja, das kann ich schon unter den Teppich kehren, desto mehr machen sie sich in der nächsten Generation bemerkbar. Ich möchte diesen Bereich nicht verlassen ohne zwei Hinweise für erste Hilfe. Zuerst, ich sage es fast immer wieder in Wiederholung, erstens ist, bitte Gott, dein Verlangen nach ihm und die Abscheu vor der Sünde zu stärken. Er soll eingreifen. Und das Zweite, bekenne deinem Partner, wenn du in deiner Beziehung stehst, und auch einer geistlich reifen Person deine Sünde. Ich habe ein Buch empfohlen, das ich auch hinten an der Präsentation angehängt habe, das ich sehr gut finde, auch für ganz andere Themen. Es heißt Endlich frei, der Kampf um Reinheit in der Kraft der Gnade von Heath Lambert. Ich habe ihn kennengelernt, ein toller Seelsorger, der aus eigener Erfahrung spricht. Gratis Download und auf dem Netz Endlich frei von Heath Lambert. Ich habe den Namen am Schluss der Präsentation angefügt. Geld, Sex und das dritte Thema. Ja, offenbar möchte Gott noch einige Gedanken zu diesem. Auch Gedanken. Mach mal weiter, ne? Genau, diesen Impuls hatte ich jetzt auch. Manchmal ist es gut, unterbrochen zu werden. Wer heilig lebt, drittens, dessen Verhältnis zu Leid wird sich ändern. Das ist der dritte Bereich. Leidvolle Situationen. Nochmals Piper zum letzten Mal heute. In unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft hat sich zunehmend die Mentalität durchgesetzt, dass wir eine schmerz- und sorgenfreie Existenz verdienen. Bietet uns das Leben das Gegenteil, haben wir nicht nur das Recht, jemand anderem oder irgendeinem System die Schuld zu geben und uns zu bemitleiden, vielmehr beschäftigen wir uns dann auch die meiste Zeit damit, sodass keine Zeit und Energie mehr für den Dienst an anderen Menschen übrig bleibt. Wir können so leicht verletzt werden, sagte er. Wir schmollen und bemitleiden uns leicht und wir geben Schuld ohne weiteres ab. Wenn wir in die Bibel blicken und nochmals zu Petrus in seinem ersten Brief, dann war es sein größtes Anliegen im ersten Petrusbrief, die Christen in dieser Frage zu korrigieren. Er sagt, euer Lebensweg als Christen, wie das Tobias gestern gut gesagt hat, wird nicht einfacher werden, sondern schwieriger. Es wird mit Leiden verbunden sein. Das zieht sich durch die ganze Bibel und auch durch das Neue Testament. Und so schreibt er an einer Stelle 4, Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes, da haben wir wieder den Willen Gottes, leiden. Nach dem Willen Gottes leiden, steht in der Bibel, ihre Seelen als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Die Geschichte der christlichen Kirche bis in die Gegenwart, wir müssen nur an andere Länder denken, zeigt, dass das Evangelium durch leidvolle Erfahrungen ausgebreitet wird. Die ersten Christen, um ein Beispiel zu machen, Apostelgeschichte 8, die wurden aus Jerusalem hinausgejagt und verkündigten das Evangelium, sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht getan. Später mussten die neu bekehrten Christen gelehrt werden, dass der Eingang in das Reich Gottes mit vielen Mühen verbunden sein würde. Wir haben also richtig gehört, es gibt Leid nach dem Willen Gottes. Und Petrus nur ganz kurz legt uns zwei Dinge ans Herz in diesem Zusammenhang. Er sagt, vertrau dich dem an, der dich gemacht hat, dann fällst du in die besten Hände. Und das zweite ist, höre nicht auf, das Gute zu tun. Die besten Erfahrungen, und das habe ich auch von vielen anderen gehört und von einem weisen Seelsorger auch, der hat gesagt, wenn du betroffen bist, etwas vom Schönsten ist, den Blick von dir selber wegzuwenden und anderen zuzuwenden. An anderer Stelle, Paulus sagt, Gott lässt uns leiden, damit wir anderen beistehen können und sie trösten können. Das gibt Erfüllung, das gibt Sinn. Es gäbe noch viel mehr dazu zu sagen. Geld, Sex, Leid. Und vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, hättest du uns nicht eine etwas leichtere Kost auftischen können? Hätte ich schon, aber wollte ich nicht. Ich verstehe deinen Einwand und möchte dir zum Schluss den Unterschied zwischen der Spaßbremse und dem Freudenkiller erklären. Und das Beispiel meiner Frau zeigt dies ganz gut auf. Sie besorgt seit 14 Jahren den Haushalt, müsst ihr euch mal vorstellen, mit einem Mann und nochmals 5 Männern. Das sind 6 Männer. Sie unterrichtet zudem unsere Söhne. Und sie wird immer wieder von anderen Frauen gefragt und sagt ihr, macht dir dein Job Spaß? Führen wir uns kurz ihren Alltag vor Augen. Er dauert bis zu 16 Stunden täglich, ist angefüllt mit der Doppelaufgabe von Familienmanagement, Unterricht auf 5 Lernstufen und einem eben nicht ganz praktisch veranlagten Mann. Es liegt kein Kino drin, kein Wellnesswochenende, es braucht Organisationstalent, um die vielen Termine zu koordinieren. Es bleibt kaum Zeit für den Zahnarztbesuch oder den Kleiderkauf. Ehrlich, auf der Spaßebene ist der Mutterberuf nicht anzusiedeln. Wenden wir uns aber einer zweiten Kategorie zu. Mein ältester Sohn hat das kürzlich so gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, Mami, deine Tage sind zwar oft nicht spaßig und oft haben wir Männer einen Anteil daran, dass sie nicht so spaßig sind, aber sie sind gefüllt von Freude. Sie sind gefüllt von Freude. Halleluja. Ich kenne keine engagierte Beterin als meine Frau. Sie betet sich förmlich durch den Tag, weil sie genau weiß, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Als Ehemann stehe ich oft staunend daneben und beobachte, wie sie von Gott termingerecht versorgt wird. Das Gebet ist für sie Pipeline von oben, mitten im Gefecht des Alltags. Es ist keine so zusätzliche Sache, die man auch noch ein wenig macht. Es ist lebenswichtig. Es fehlt meiner Frau an der Zeit, an der Muße und auch an den Mitteln, um sich in der Spaßgesellschaft mitzuziehen. Doch was lehrt uns das alttestamentliche Buch des Predigers? Wer den Spaß sammeln muss, wird davon nicht satt. Nie satt. Wer den Spaß sammeln muss, wird davon nie satt. Der Liebestank bleibt leer und muss mindestens jedes Wochenende neu gefüllt werden. Nur ein Leben durch die Kraft Gottes eröffnet, und ich meine es ganz ernst, wahres Genießen. Dann fängt das an, wovon die Bibel spricht, und wo ich das Gefühl habe, langsam bekomme ich so einen blassen Schimmer davon, dass er sagt, mir genügt's, du genügst mir, du bist mein Leben und ich bin gesättigt. Meine Frau gehört zu dieser Gruppe. Viele Menschen beklagen, sie erleben Gott nicht. Die Schlussfolgerung aus dem Vergleich wäre, erst wenn die Spaßfaktoren wegfallen, zeigt sich, ob das Leben aus der Fülle der wahren Freude gespeist ist. Und darum meine Empfehlung, wählt lieber die Spaßbremse, damit eure Freude nicht gekillt wird. Einige persönliche Worte zum Schluss. Ich gebe oft Seminare und Beratungen mit Führungskräften und manchmal wird so die Frage gestellt, was soll einmal auf deinem Grabstein stehen? Ich hatte immer etwas Zögern vor dieser Sequenz, weil ich selber die Antwort für mich nicht wusste, bis vor einem Jahr. Dahinter steckt ja die Überlegung, das, was du heute tust, soll von dem getragen sein, wo du einmal landen möchtest. Darum so wichtig, in jungen Jahren die Segel richtig zu setzen und auf die richtigen Dinge zu setzen. Es begeistert mich, dass ihr hier heute da seid, dass ihr euch das überlegt, dass ihr noch nicht rausgelaufen seid jetzt. Ich bin für mich über einen Vers gestolpert, der soll auf meinem Grabstein stehen. Apostelgeschichte 13, Vers 36, dort steht, David hat nach dem Willen Gottes gelebt und ist gestorben. Punkt. Das reicht. David hat nach dem Willen Gottes gelebt und ist gestorben. Mehr braucht's nicht. Mehr ist am Schluss auch nicht wesentlich. Was jetzt so wesentlich ist, ich sage oft zu meiner Frau, ist das noch wesentlich, wenn du aus ewiger Perspektive... Nee. Die Antwort können wir uns oft selber geben. Aber ich möchte, dass der Heilige Geist mich vom Wunsch durchdringen lässt, seinen Willen zu tun. Machen wir es uns darum nicht so schwierig. Wir sitzen von einem fetten Mahl, wie ich am Anfang gesagt habe, und Gott zeigt uns durch sein Wort auf, was uns hindert zu wollen, wie er selbst diese Hindernisse beseitigt, genial, und uns den Willen schenkt, unser gesamtes Leben neu auszurichten. Und dabei sind wir für jeden einzelnen Schritt von seiner Gnade abhängig. Die Frage ist jetzt, welcher mutige Schritt von dir und von mir ist gefragt?
Vielen herzlichen Dank, Haniel. Das war packend. Wir bedanken uns beim Haniel. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die haben bis vor kurzem gesagt, gerufen, gesungen, nie mehr zweite Liga. Wer diesen Schritt geht und Gott bittet, mach mein Leben neu in der Kraft Jesu Christi und dann Veränderung erlebt, der darf für sein Leben in Jesus Christus sagen, nie mehr zweite Liga, in Jesus immer erste Liga. Ich danke dir für die Ermutigung heute Nachmittag. Das war stark, ich habe selber viel mitgenommen. Es gibt eine Möglichkeit, mehr von Haniel zu hören. Er ist Mitgestalter der Sommerbibelschule, magst du dazu noch ein Wort sagen?
Ja, ich bin euch eigentlich einiges schuldig, nachdem dass ich heute angerissen habe. Wer das möchte, kann das im Sommer weiterverfolgen. Ich werde im August wieder hier sein und dort sprechen darüber, wie Leid und Sinnerfüllung zusammenhängen, aus der Sicht des ersten Petrusbriefes. Und damit nicht zum Ende, ich möchte gerne dann durch den Propheten Jesaja führen und auch noch einen Ausblick auf Jeremia und Amos geben und eigentlich zeigen, wie faszinierend diese Propheten sind. Ein Drittel der Bibel ist Prophetie, sind prophetische Worte. Ich möchte sie gerne auf die Herausforderungen und Fragen des 21. Jahrhunderts anwenden und auch auf die Frage, wie kann ich gewinnbringend solche Bücher der Bibel lesen und einen Zugang finden. Und am Abend dazu ergänzend etwas Gedankenfutter, ich möchte gerne in das Leben und Werk von Cliff Staple Lewis einführen.
Und diese Sommerbibelschule findet hier in Eidlingen statt. Herzliche Einladung dazu. Statt des Liedes am Schluss würde ich dich bitten, noch mit uns zu beten.
Herr der Jahre, Herrscher des Lebens, von dir ist alles. Wir sind nur da, weil du uns gewollt hast. Und das genügt. Wir sind durch dich jeden Moment unseres Lebens. Und wir sind für dich, auf dich hingeschaffen. Und wir kommen erst richtig zur Ruhe, wenn unser Herz in dir ruht. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du wirklich wirkst. Nur du kannst es tun, ich kann es nicht. Und in dieser Vertrauen, dass du durch dein Wort sprichst und den Mut schenkst, in die eigene Gerümpelkammer zu blicken, in diesem Vertrauen bitte ich dich, dass du es an diesen Tagen tust. Bitte mache uns frei von einer Vermeidungsethik und lass uns dann darüber nachdenken, wie wir dich in allen Bereichen unseres Lebens ehren können. Nicht aus eigener Kraft, dafür bin ich viel zu schwach. Ich brauche auch für die nächsten Minuten, für die nächsten Stunden, auch für die Tage, wenn wir wieder zu Hause sind, einfach deine Kraft. Und darum bitten wir dich, dass du uns kräftigst, dass du uns Mut schenkst, die Dinge anzupacken, die vor der Türe liegen. Nicht die großen Dinge weit draußen, sondern die, die du uns gesagt hast. Lass uns einen Blick tun auf unsere Frage nach der Geldliebe. Lass uns einen Blick tun durch deine Kraft auf die Art und Weise, wie wir mit Sex umgehen. Und lass uns eine neue Perspektive dafür bekommen, was es heißt, für dich benachteiligt zu sein. Du hast die Fülle verheißen. Und ich bitte dich um diese Fülle im Vertrauen, du hast sie uns zugesagt. Das genügt. Und ich freue mich sehr über die jungen Menschen, die hier waren und es ausgehalten haben bis jetzt. Segne sie. Segne auch die gemeinsamen Gespräche, lass dich zum Thema werden. Nicht fromm, nicht streberhaft, sondern aus einem echten Bedürfnis heraus. Amen.